Bevor ich mit meiner heutigen Predigt beginne, werde ich über den Wert von Stress sprechen und dass Stress Ihnen wahrscheinlich hilft. Sie brauchen mehr Stress in Ihrem Leben. Ich weiß, dass Sie das nicht hören wollen. Aber bevor wir darüber sprechen, gibt es etwas, das das möglich macht, und das ist der Heilige Geist. Er ist eine Person. Die Person Jesus Christus und sein Geist, der in uns lebt. Viele Menschen sind nicht gegen Jesus oder für Jesus. Oder sie würden vielleicht sagen, dass sie für Jesus in dem Sinne sind, dass er ein großartiger Mann gewesen ist. Er scheint ein Ideal zu sein. Man könnte sogar bekennen, dass er Gott ist und dass man ihn interessant findet. Aber am Ende ist das Wichtigste, was Sie in Ihrem Leben tun können, sich zu entscheiden. Sich zu entscheiden ist etwas, das wir nicht gerne tun. Es braucht Energie, sich zu entscheiden. Es stört uns, uns zu entscheiden. Denn wenn man sich für einen Weg entscheidet, lehnt man damit einen anderen ab. Aber Gott fordert Sie heute auf, sich für das Leben zu entscheiden. Es stehen uns immer zwei Wege offen, wenn wir uns noch nicht entschieden haben. Und das ist der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Solange wir uns nicht für das Leben entscheiden, werden wir am Ende den Tod bekommen. Ich möchte Sie heute ermutigen, sich für das Leben zu entscheiden, indem Sie Ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Seine Kreuzigung und Auferstehung reichen aus, um Ihnen Frieden mit Gott zu bringen. Wenn Sie den bekommen, haben Sie etwas in sich, das alles andere, über das ich heute spreche, möglich machen wird. Wenn Jesus Christus in uns ist und wir bedrängt, erdrückt, gedrängt werden und unter Stress stehen, kommt etwas Schöneres und Kraftvolleres zum Vorschein. Und das ist das Leben von Jesus Christus in uns. Möchten Sie heute die Entscheidung treffen, Jesus Christus nachzufolgen? Wenn Sie das tun, melden Sie sich bitte bei Hour of Power, damit ich für Sie beten kann. Ich möchte, dass Sie jetzt die Entscheidung treffen, Jesus Christus in Ihr Herz einzuladen, und Sie werden nie mehr derselbe sein. Er wird Ihnen Ihre Schuld vergeben und Ihr Leben wird sich für immer ändern. Ich möchte Sie heute davon überzeugen, dass Sie etwas mehr Stress in Ihrem Leben brauchen. Jetzt stimmt mir wahrscheinlich niemand zu. Vielleicht doch ein paar Leute. Jan van den Bosch braucht nicht noch mehr Stress. Es gibt ein paar andere, denen es gut geht. Stress ist viel mehr für Sie als gegen Sie. In einer Welt, die allergisch auf Stress reagiert, möchte ich Sie damit ermutigen, dass es eine Art von Stress gibt, die Ihr Leben verbessern kann. Ich fange mit der Seekrankheit an. Als Kind war ich ständig auf Booten. Ich bin in San Juan Capistrano aufgewachsen, etwa 6 Kilometer vom Meer entfernt. Ich hatte viel Arbeit, die Arbeit am Boot meines Vaters und an anderen Booten. Ich hatte damit auch die Gelegenheit, viel zu angeln, aber die meisten dieser Boote waren keine großen, schönen Yachten, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, sondern eher wie das Boot von Popeye. Wissen Sie, was ich meine? Es lagen viele Fischeingeweide herum. Ich wurde ständig verletzt und schaukelte immer hin und her. Auf dem Deck lagen immer Fische und ich musste ständig alle möglichen Arbeiten erledigen, die kein anderer machen wollte. Damals konnte man nach Dana Point oder zu einem anderen Hafen fahren und für 20 oder 30 Dollar konnte man dann mit einem Haufen stinkender Männer auf einem Boot hinausfahren und den ganzen Tag angeln. Das war die Vorstellung meines Vaters von Spaß, als ich Kind war. Ich fand das auch lustig, aber meine ganze Kindheit über war ich ständig seekrank. Wenn Sie noch nie seekrank waren, haben Sie Glück. In der Tat würde ich sagen, wenn Sie Angst vor dem Tod haben, dann werden Sie seekrank, denn dann wird Ihre Angst vor dem Tod verschwinden und Sie werden ihn sogar willkommen heißen. Begrüßen Sie die warme Umarmung des Todes, um der Grässlichkeit der Seekrankheit zu entkommen. Jahre später, als ich ungefähr 18 war, machte ich mit meinem Vater den längsten Trip, den ich je gemacht hatte. Wir fuhren mit dem Boot runter zur Spitze von Baja, was fast 7 Tage dauerte. Natürlich war ich in den ersten 3 Tagen der Reise dauernd seekrank und musste alle Tricks anwenden, um nicht mehr krank zu sein. Tabletten und Armbänder und frische Luft. Am 3. Tag veränderte sich etwas. Plötzlich hörte ich auf, seekrank zu sein. Seitdem bin ich nie wirklich wieder seekrank geworden. Es war, als hätte mein Gehirn herausgefunden, alles in Ordnung, es wird dir gut gehen. Etwas hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich ist, aber bei mir hat es funktioniert. Es ist erstaunlich, wie viele solcher Dinge es im Leben gibt. Wenn ich bei einem anderen Angelausflug 3 Tage lang nicht zurückgekommen wäre, hätte ich die Seekrankheit wahrscheinlich früher überwunden und es viel mehr genossen, mit einer Gruppe stinkender Männer auf einem Boot zu sein. Wir alle machen im Leben die Erfahrung, dass wir vor etwas stehen und nicht weitermachen wollen. Wir wollen uns nicht weiter durchsetzen, weil uns der Stress zu schaffen macht. Es ist zu viel, wir können nicht damit umgehen. Und so verpassen wir den Lohn von all den Dingen, in die wir anfangs investiert hatten. Vielleicht sind Sie ein Musiker und setzen sich hin, um Klavier zu spielen und um ein Stück auswendig zu lernen. Dann kommen Sie zu diesem einen richtig schwierigen Teil, der auf dem Papier so einfach aussieht. Sie üben und egal wie langsam, aber Sie scheinen es mit Ihren Händen nicht hinzubekommen. Sie probieren es immer wieder und schließlich geben Sie auf. Aber das hat auch etwas für sich. Wenn Sie das schon mal erlebt haben, wissen Sie, dass es eine Art von Stress oder Druck gibt, die man jedes Mal, wenn man etwas macht, blöd findet. Sie wollen das nicht mehr machen. Sie möchten lieber in den sozialen Medien rumhängen. Sie wollen lieber Fernsehen, aufstehen, woanders hingehen. Aber wenn man einfach weitermacht, wird es leichter, 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 schneller, sauberer, sauberer, bis es, was ist das Wort, nach dem ich suche? Einfach ist. Einfach. Es wird ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel fürs Klavier. Vielleicht haben Sie schon mal Kampfsport oder Gymnastik gemacht und lernen müssen, einen Spagat zu machen. Ich habe neulich versucht, etwas zu machen, das man den Pfannkuchendehner nennt. Es soll wirklich gut für einen sein. Ich habe gesehen, wie jemand in meinem Alter das gemacht hat. Er hat mir gezeigt, wie das geht, und ich habe es versucht. Ich habe es nicht mal im Ansatz geschafft. Aber vielleicht versuchen Sie, einen Spagat zu machen. Sie üben einfach jeden Tag und irgendwann schaffen Sie es. Ich weiß noch, wie es war mit dem Autofahren. Damals lebten wir in Oklahoma und hatten den Minivan für Familien. Ich lernte Autofahren und es sah immer so leicht aus. Aber alles war so schwer. Und jedes Mal, wenn ich versuchte, Autofahren zu lernen, hatte ich Druck. Ich fragte mich, wie konnte meine Schwester, meine ältere Schwester, mit ihrem Knie lenken und sich dabei schminken? Das ist verrückt. Aber fast jeder, der Auto fährt, kann sich an den Prozess erinnern, Autofahren zu lernen. Immer und immer wieder ist das wirklich viel Stress, viel Druck, aber irgendwann wird es leicht. So erfordern viele Dinge im Leben lange Stressphasen, und manchmal werden sie einem durch das Schicksal oder Gott oder durch eine eigene schlechte Entscheidung oder was auch immer auferlegt. Aber selbst wenn eine Sünde oder eine schlechte Entscheidung die Ursache ist, können diese langen Stressphasen manchmal doch etwas sein, das einen rettet, verändert, gestaltet und zu der Person formt, die man immer sein wollte. Und weil wir diese Phasen fürchten oder ablehnen, kommen wir nicht zu dem, wozu wir berufen sind. Das bringt mich zum Titel dieser heutigen Predigt: Die zwei Seiten von Stress. Es gibt klinische Studien, die meine Gedanken stützen, aber ich glaube auch, dass es sich um biblische Gedanken handelt. Es gibt zwei Arten von Stress im Leben. Der erste Typ heißt Distress. Das ist die Art von Stress, die einen dazu bringt, dass man zusammenbricht, zerbröselt, aufgibt und hinwirft. Und dann gibt es noch einen zweiten Typ von Stress. Das ist die Art, die einen nicht kaputt macht. Das ist die Art, die einen nicht zerstört, die einen besser macht, auch wenn es weh tut. Das nennt man Eustress. Nicht Euch-Stress, sondern Eu. Das ist das griechische Wort für gut oder positiv. Das meint eine positive Art von Stress. Das Seltsame am Unterschied zwischen Distress und Eustress ist laut klinischer Forschung die Art und Weise, wie man Stress wahrnimmt. Ironischerweise ist das eines dieser Dinge, bei denen die Wahrnehmung eine Realität erschafft. Wenn Sie normalerweise eine positive Einstellung Stress gegenüber haben, wird Stress eine positive Sache für Sie sein. Aber wenn Sie eine negative Einstellung Stress gegenüber haben, wird es negativ für Sie sein. Natürlich ist unsere Gesellschaft allergisch gegen Stress geworden. Wenn ich daher sage, dass Sie mehr Stress in Ihrem Leben brauchen, lachen Sie alle darüber, oder? Aber vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Art von Stress, die wir in unserem Leben brauchen. Eine Art von Stress, die uns wachsen lässt, uns aufbaut und uns zu dem macht, was Gott von uns will. Ich weiß, dass Sie noch nicht ganz überzeugt sind. Ich habe noch 19 Minuten Zeit. Ich denke, ich schaffe das. Ich werde es versuchen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief: Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. Nun, ich mag diese Übersetzung vom Griechischen nicht. Die wörtliche Übersetzung lautet nämlich irdene Gefäße. Das gefällt mir schon besser. Denn wenn man zerbrechliche Gefäße sagt, stellt man sich ein richtig schönes Gefäß vor, das zwar zerbrechlich ist, aber das ist vielleicht gar nicht das, was Paulus meinte. Er sagt irdene Gefäße, also etwas, das aus Ton besteht, aus nassem Ton. Ich denke, es ist nasser Ton, und ich zeige Ihnen gleich, warum. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, wissen Sie, was in Ihnen steckt? Nun, es zeigt sich, wenn Sie unter Stress stehen. Es wird die außerordentliche Kraft genannt. Wenn Sie das nicht glauben, sorgen Sie für noch mehr Stress in Ihrem Leben. Ich habe Sie noch nicht überzeugt, aber ich kriege Sie schon noch. Die Kraft kommt von Gott und nicht von uns selbst. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos. Was heißt das? Total verwirrt. Ich verstehe das nicht. Nichts davon ergibt Sinn. Geht es jemand gerade so? Wie konntest du mir das antun, Gott? Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Das bedeutet, wir geben nicht auf, wir werfen nicht hin, wir werden verfolgt. Das bedeutet, Menschen verspotten uns, verraten uns, lügen über uns, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. Das Sterben von Jesus Christus kommt in ihrer Taufe, wenn sie an ihn glauben. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Weil wir zu Jesus gehören, sind wir unser Leben lang ständig dem Tod ausgeliefert. Aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Uns bringt der Dienst für Jesus andauernd in Todesgefahr. Euch dagegen hat er neues Leben gebracht. Was meint Paulus damit? Er meint, dass wir die meiste Kraft haben, wenn wir unter Druck, Schmerz oder Schwierigkeiten stehen, unter etwas, von dem wir nie gedacht hätten, dass wir es durchmachen könnten. Und das stimmt. Die Zeit, in der die Kirche am meisten gedeiht, ist die Zeit, in der sie verfolgt wird. Man kann das nicht leugnen. Das Herz der Kirche ist fast immer dort, wo es am wenigsten populär ist, ein Nachfolger Jesu zu sein. Darum ist es so, dass ein Christ, wie Tanab sagt, etwas Unzerbrechliches an sich hat. Darum besteht der beste Weg, einen Christen zu zerstören, darin, es ihm bequem zu machen. Und am besten wachsen Christen unter Pressure, Druck. Sind hier David Bowie-Fans? Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen ein bisschen Druck. Ein bisschen Druck. Wir müssen gegen den Widerstand vorgehen. Es gibt so etwas wie einen Geist des Widerstandes, der gegen das gerichtet ist, was sie tun, wozu sie berufen sind und wer sie sein sollen. Es liegt an uns, uns jeden Tag dafür zu entscheiden, mit allem, was in uns ist, gegen diesen Widerstand anzugehen. Denken Sie daran, als Paulus das alles schreibt, ist er ein Pharisäer. Bedenken Sie, dass Paulus niemals sagt, ich war ein Pharisäer, sondern dass er sagt, ich bin ein Pharisäer. Das ist ihm nicht peinlich. Natürlich war er, wie damals die Pharisäer, jemand, der die Bibel auswendig kannte. Sie kannten die gesamte mündliche Überlieferung. Und jedes Mal, wenn sie lehrten, lehrten sie aus dem Alten Testament. Dieser Text hier ist sicherlich ein Hinweis auf viele Teile des Alten Testaments, aber wenn Sie ein Jude sind, der das liest, denken Sie sofort an die Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose und an Jeremia Kapitel 18. In der Schöpfungsgeschichte denken wir bei den irdenen Gefäßen immer an Gott, der aus Erde Adam erschuf. Aber Juden stellen es sich oft so vor, als ob Gott wortwörtlich seine Hände nahm. Denken Sie daran, dass Gott oft in dem Garten umherging. Er war kein Geist, sondern eine Person, die im Garten umherging. Gott nahm seine Hände und baute aus der Erde so etwas wie eine Sandburg. Und dann baute er einen Menschen daraus und hauchte ihm, husch, Leben ein. So erschuf Gott den Menschen. Ich weiß nicht, ob das so passiert ist oder nicht, aber so haben sich die Juden das vorgestellt, dass Gott einen Menschen wie aus nassem Ton formte. Von da ausgehend wird dem Propheten Jeremia in Jeremia 18 etwas von Gott gesagt. Gott sagt zu Jeremia, ich habe dir etwas zu sagen. Und Jeremia fragt, was denn, Herr? Und Gott sagt zu Jeremia, geh hinunter in das Haus des Töpfers, ich will dir etwas zeigen. Also geht Jeremia den Hügel hinunter, er wandert durch das Dorf, kommt zur Töpferhütte und sieht dort eine Frau, die Ton formt. Sie formt und formt und es sieht immer schöner und besser aus und nimmt immer mehr Form an. Ich weiß nicht, aber vielleicht spielt ihr Sohn oder ein kleiner Junge mit einem Ball und der Ball trifft das Teil und es wird verformt oder zerstört. Es heißt, dass der Ton misslang oder verunstaltet wurde. Was macht ein Töpfer dann? Der Töpfer macht keine große Sache daraus. Er repariert es einfach wieder, macht es vielleicht noch ein bisschen besser. Vielleicht geht er einen Schritt zurück und macht den Ton ein bisschen höher, ein bisschen dünner, ein bisschen breiter, ein bisschen größer, bringt ein kleines Muster an. Dann sagt Gott zu Jeremia, Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Denn ihr seid ja in meiner Hand wie der Ton in der Hand des Töpfers. Es gibt eigentlich zwei Arten von Ton. Es gibt nassen Ton und es gibt trockenen Ton. Wenn wir an Gefäße aus Ton denken, denken wir an trockenen Ton. Ich glaube nicht, dass das richtig ist und vielleicht ist es etwas anderes, aber wenn ich an das denke, was ich hier sehe, denke ich an trockenen Ton. Was passiert unter Druck mit trockenem Ton? Er zerbricht. Was passiert mit trockenem Ton, wenn etwas davor schlägt? Er zersplittert. So ist es bei vielen von uns mit unseren Herzen. Wenn etwas nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, wenn wir unsere Arbeit verlieren, wenn jemand unhöflich zu uns ist, oder wenn uns etwas Schreckliches passiert, dann werden wir nicht lässiger, sondern wir verhärten. Wie beim Pharao wird unser Herz verhärtet. Was passiert mit verhärteten Herzen? Sie zersplittern und zerbrechen. Aber dieses Bild in Jeremia 18 ist das Gegenteil. Es geht darum, dass wir nasser Ton bleiben wollen. Wir wollen nasser Ton in Gottes Händen bleiben. Es ist fast so wie lebendiges Wasser im Ton unseres Herzens. Wenn wir Gott unser Herz geben und sagen, Herr, mein Herz ist zerbrochen, kaputt und verbogen. Wenn es nasser Ton ist, wenn es dehnbar ist, wenn es dem Geist Gottes nachgibt, dann macht Gott einfach BUM auf die Drehscheibe und sagt, kein Problem, oder? Kein Problem. Er macht etwas Schönes daraus. Er wird noch einmal etwas Neues aus ihrem Leben machen. Aber wir dürfen nicht hartherzig werden. Wir müssen unser Herz Gott geben, es ihm anvertrauen. Und wir sollten Folgendes verstehen. Manchmal, vor allem wenn es um materielle Dinge geht oder um Verluste im Leben, wenn es bei der Arbeit, in einer Freundschaft oder in einer Beziehung nicht so läuft, wie wir es uns wünschen, passieren diese Dinge tatsächlich manchmal, hören Sie genau zu, für Sie. Wir denken uns, das widerfährt mir. Es widerfährt ihnen aber nicht, es passiert für sie. Wow, allein schon nur diese Perspektive zu sagen, Gott, was ist, wenn das für mich geschieht und nicht gegen mich, gibt ihnen eine ganz neue Sichtweise auf ihr Leben und ihre Möglichkeiten und ihre Bestimmung. Das gibt ihnen sogar den Grund für einige der Herausforderungen, die sie durchmachen. Das ist nicht immer so, aber manchmal ist es so. Wir sehen, dass wenn wir den Stress, die Ängste, die Strapazen in Gottes Hände legen, dass oft genau das ist, was uns wachsen lässt. Wenn man einen Baum zurückschneidet, sieht er kleiner aus. Es sieht aus, als würde er absterben. Aber in Wirklichkeit ist das gut für den Baum. Er wird stärker. Wenn man ein menschliches Leben zurückschneidet, wird es stärker. So sind wir geschaffen. Das Leben ändert sich. Wir sehen uns mit vielen Veränderungen im Leben konfrontiert, die wir gar nicht wollten, mit vielen Veränderungen, die passieren. Aber am Ende des Tages möchte Gott, dass wir uns immer verändern, um ihm ähnlicher zu werden. Wenn Sie sich verändern, wird sich alles andere in Ihrem Leben verändern. Wenn Sie wollen, dass Ihr Leben besser wird, werden Sie besser. Wenn Sie wollen, dass Ihr Leben besser wird, dann werden Sie besser. Es liegt nicht an jemand anderem, Ihre Ehe, Ihre Familie oder Ihre Arbeit in Ordnung zu bringen. Man will dem Chef die Schuld geben, man will der Regierung die Schuld geben, man will den Nachbarn die Schuld geben, man will den Genen die Schuld geben, man will wem auch immer die Schuld geben. Aber liebe Freunde, hier liegt die Macht liegt in Ihnen. Wenn Sie jeden Morgen aufwachen und sich sagen, die Dinge in meinem Leben können sich ändern, wenn ich mich ändere. Und wenn Sie sagen, Herr, hier ist mein Herz, verbogen, gebrochen, verkorkst, was auch immer, hier ist es, verändere es so, wie du es haben willst. Dann sagt Gott, das tut ein bisschen weh, aber wir sagen, mach einfach, tu es. Mach dein Ding, Gott. Lass es uns zusammen machen. Dann beobachten Sie, was Gott daraus hervorbringen wird. Zunächst wird das furchtbar und schrecklich sein. Und Sie werden sich krank fühlen und Sie werden es hassen. Aber letzten Endes werden Sie auf der anderen Seite davon ankommen und zurückblicken und sagen, wow, Gott, Gott hat etwas Großartiges in meinem Leben getan. Und das ist mein Gebet für Sie. Ich verstehe es wegen dem, was ich selbst durchgemacht habe und durch das, was die Bibel sagt. Das Unbehagen, das ist, was zwischen Ihnen und dem steht, was Sie werden wollen. Das ist es, liebe Freunde. Unbehagen, Schmerz und Stress, manchmal Angst, manchmal Verrat. Das sind die Dinge, die zwischen Ihnen und dem liegen, der Sie werden wollen. Alles wird sich für Sie ändern, wenn Sie zu der Person werden können, die auf der anderen Seite Ihres Schmerzes ist. Vor etwa 10 Jahren startete ein Flugzeug in New York und stieß mit einem Schwarm Vögel zusammen, woraufhin beide Motoren ausfielen. Der Kapitän, Captain Sully, den Sie vielleicht kennen, funkte, ich schaffe es nicht bis zum Flughafen. Ich muss auf dem Hudson River landen. Auch für diesen Kampfpiloten, so sagt man, war es ein erstaunliches Wunder, dass er mit 40 Jahren Flugerfahrung alle an Bord retten und das Flugzeug auf dem Hudson River landen konnte. Es gibt erstaunliche Aufnahmen von dieser, ich glaube, 747 oder 737, ich habe es vergessen, die im Hudson versinkt. Ein sehr gruseliges Bild, aber alle in diesem Flugzeug haben überlebt. Außer Captain Sully gab es in diesem Flugzeug noch einen anderen Helden, der großen Anteil an der Sache hatte. Sein Name war Dave Sanderson. Dave Sanderson war ein überzeugter Christ und Wachmann. Er war mal für die Sicherheit bei Tony Robbins zuständig. Er war also ein sehr positiver Mensch. Er erzählte, dass er bei seiner Tür, dem Notausgang, gesessen habe. Er hätte also der Erste sein können, der das Flugzeug verlässt. Aber er wusste etwas tief in sich. Er sagte, es gab da diese Worte meiner Mutter. Wenn du das Richtige tust, wird Gott für dich sorgen. Das hat er erzählt. Er hatte also diesen Satz im Kopf und entschied sich, das Flugzeug nicht zu verlassen, bis er sicher war, dass alle anderen aus dem Flugzeug waren. Alle Alten, alle Kinder. Er ging sicher, dass alle das Flugzeug verlassen hatten und es gibt Aufnahmen von diesem Wachmann, wie er als Letzter herauskommt und niemand ist gestorben. Wer weiß, ob es alle geschafft hätten, wenn er das nicht getan hätte. Wer weiß. Aber was mir am besten daran gefällt, ist, dass er gesagt hat, dass nach diesem unglaublichen Trauma, nach diesem schrecklichen und beängstigenden Ereignis in seinem Leben, alles in seinem Leben besser geworden ist. Alles. Und dann sagte er diesen Satz. Mit 40 erlebt fast jeder seinen persönlichen Flugzeugabsturz. Irgendein verheerendes Erlebnis, das man nicht vorhergesehen hat. Irgendeine schwarze Schwansache, die aus dem Nichts kommt. Man konnte es nicht vorhersagen, man wusste nicht, dass es passieren würde. Tatsächlich hat er einen Satz geprägt, der schon sehr oft erforscht wurde. Wenn man ein Trauma durchlebt, wächst man oft daran. Wir alle kennen die Krankheit PTBS. Wir wissen, wofür das steht. Posttraumatische Belastungsstörung. Sie kommt häufig bei Soldaten und Menschen vor, die ein traumatisches Ereignis durchmachen. Ich möchte das nicht schmälern, das gibt es wirklich. Das ist eine schwierige Sache, mit der Menschen konfrontiert sind. Aber wussten Sie, dass posttraumatisches Wachstum häufiger vorkommt als posttraumatischer Stress? Ist das nicht interessant? Es gab eine Studie von Tadashi und Calhoun, zwei Forschern, die herausgefunden haben, dass über 90% derjenigen, die in ihrem Leben ein schweres Trauma erlebt haben, langfristig eine positive seelische Verbesserung in ihrem Leben erfahren haben. Ein Flugzeugabsturz oder irgendetwas Schlimmes mit der Gesundheit, das sie erlitten haben, oder was auch immer. Und ich sage Ihnen warum. Erstens, die Menschen haben die Bedeutung ihrer Beziehungen erkannt. Zweitens, ihr Selbstwertgefühl ist gestiegen, weil sie es durchstanden haben. Und drittens, sie haben mehr Sinn in ihrem Leben gefunden. Das war ein Durchbruch in der Frage, was den Unterschied ausgemacht hat. Der Durchbruch ist, welche Bedeutung die Menschen dem Ereignis beigemessen haben. Wenn wir einen persönlichen Flugzeugabsturz durchmachen, sagen wir oft, ich kann nie wieder fliegen. Warum ist mir das passiert? Das war so schrecklich. Ich darf nie wieder daran denken. Oder wir können sagen, Gott hat mich in dieses Flugzeug gesetzt und mir geholfen, damit ich Menschen aus dem Flugzeug hole oder was auch immer es ist. Es gibt einen Weg. Nochmal, ich möchte Ihr Trauma überhaupt nicht herunterspielen und diese schrecklichen Dinge sind hart. Aber ich möchte Ihnen Hoffnung geben, dass diese Sache, nachdem Sie sie betrauert haben, und das sollten Sie, Ihnen vielleicht eine Art Superkraft geben kann, um als Person zu wachsen. Als ich über PTBS nachgedacht habe, habe ich immer zuerst an die Kriegsveteranen gedacht. Und ich habe gerade erst darüber nachgedacht, dass es interessant ist, dass es in der Geschäftswelt, bei den überaus erfolgreichen Unternehmern, ein seltsam hoher Prozentsatz der erfolgreichen Unternehmer Veteranen sind. Das sind einige der erfolgreichsten Menschen in unserer Gesellschaft. Wenn man dann die Straße entlang geht und obdachlose Menschen sieht, ist ein merkwürdiger Prozentsatz der Obdachlosen auch Veteranen. Ist das nicht interessant? Dass Kriegsveteranen typischerweise entweder zu den finanziell erfolgreichsten Menschen in unserer Gesellschaft gehören oder zu den finanziell bedürftigsten in unserer Gesellschaft. Worin besteht der Unterschied? Ich bin nicht qualifiziert, das zu beantworten, aber ich würde vermuten, dass es damit zusammenhängt, wie die Menschen das Erlebte sehen. Jemand, der erfolgreich ist, sagt, auf mich wurde geschossen, ich habe einen Hubschrauberabsturz überlebt. Ich bin aus einem Flugzeug gesprungen, habe Explosionen gesehen, ich habe ein Trommelfell verloren. Wenn ich damit umgehen kann, dann kann ich auch mit allem anderen in meinem Geschäft umgehen. Aber der Mann auf der Straße sagt vielleicht, ich habe eine Explosion gesehen und auf mich wurde geschossen. Ich drehe ständig durch und komme damit nicht klar. Das ist überhaupt keine Wertung. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich sage nur, dass die Art und Weise, wie wir Dinge erleben, uns von anderen unterscheidet. Es ist wie das alte Gleichnis. Ich erzähle es noch einmal. Ich habe es schon mal erzählt, aber ich liebe es. Es geht um einen Mann, der ein Trinker und Halunke war und Zwillingssöhne hatte. Der erste Sohn wurde schließlich auch ein Trinker und ein Halunke. Er wurde gefragt, warum bist du ein Trinker und Halunke? Er sagte, nun, mein Vater war das auch. Aber der andere Zwilling hatte ein erfolgreiches Leben, eine großartige Familie, eine tolle Ehe und Freunde. Er leistete einen Beitrag zur Gesellschaft, engagierte sich in seiner Kirche und war ein super Freund für alle. Er wurde gefragt, wie bist du so erfolgreich geworden? Worauf er sagte, ich wollte nicht wie mein Vater sein. Es ist interessant, wie sehr die Art und Weise, wie man sein Leben und seine Vergangenheit auffasst, die Zukunft bestimmt. Nicht das, was ihnen passiert ist, sondern wie sie wahrnehmen, was ihnen passiert ist. Der Autor Jim Rohn hat gesagt, lass die Vergangenheit eine Schule sein. Schämen Sie sich nicht für sie. Machen Sie sich nicht deswegen fertig. Sagen Sie nicht, ich bin ein schrecklicher Mensch. Erlauben Sie vielmehr den Dingen, die Sie in der Vergangenheit durchgemacht haben, Ihnen zu helfen, zu wachsen und ein besserer Mensch zu werden. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für diejenigen, die ein besseres Sie brauchen. Ich möchte Ihnen sagen, liebe Freunde, es gibt Menschen auf dieser Welt, die eine bessere Version von Ihnen brauchen. Die brauchen niemanden, der so tut, als hätte es die Vergangenheit nicht gegeben, sondern jemanden, der sagen kann, wie die Vergangenheit ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. Darum ist der Glaube so wichtig. Wenn man an Gott und an den Himmel glaubt, das ist wichtig, weil man einen geliebten Menschen verliert, dass man weiß, dass er lebendiger ist als wir und dass er uns zusieht. Lassen Sie mich hier einen Moment innehalten. Der Verlust eines geliebten Menschen, vor allem eines Kindes, ist wahrscheinlich das größte Trauma. Aber wenn Sie ein Kind, einen Partner, einen Elternteil oder einen Bruder verloren haben und ihn einfach nur vermissen und von Angst ergriffen sind, denken Sie zuallererst daran, dass es einen Himmel gibt und Gott einen Platz für ihn geschaffen hat. Und zweitens denken Sie über Folgendes nach. Wenn die Verstorbenen jetzt gerade ihr Leben beobachten, was wünschen diese sich für sie? Würden sie wollen, dass sie in der Trauer versinken, die ganze Zeit weinen, die Rollladen runterlassen, sich verkriechen und ihr Leben aufgeben? Sicher nicht. Sie lieben sie. Was also wollen die Verstorbenen für sie? Sie wollen, dass sie glücklich sind. Sie wollen, dass sie ein erfülltes Leben haben. Sie wollen, dass sie im Leben alles tun, was sie tun können. Sie wollen, dass sie keinen Tag vergeuden. Sie wollen, dass sie jede Mahlzeit und jeden Menschen genießen. Sie wollen, dass sie jeden sehen, dem sie begegnen. Sie wollen, dass sie ein Leben für Gott leben und ihren Nächsten lieben, dass sie geduldig und freundlich sind und dass sie ein Leben leben, das wichtig ist. Das ist es, was ich für sie will. Also auch wenn wir trauern, können wir verstehen, dass sie uns beobachten, für uns beten und uns jetzt noch lieben. Folgendes tun wir also. Wenn man eine harte Zeit durchmacht, einen schweren Verlust, eine schwierige Sache, dann ist das Traurige, dass man sein altes Leben nicht zurückbekommt. Es war ein großartiges Leben, aber man wird dieses Leben nie wieder haben. Das ist das Schwierigste, oder? Sie springen nicht zurück, aber sie machen Folgendes. Sie springen vorwärts. Sie springen nicht zurück, sie springen nach vorne. Es gibt ein anderes Leben, das man so lange nicht sehen kann, bis man es betreten hat. Es ist wie eine Tür, die voller Licht ist. Man kann nicht erkennen, was da drin ist, und man muss hineingehen, um zu sehen, was dort ist. Es wird ein anderes Leben sein, aber es wird auch ein gutes Leben sein, weil es ein Leben ist, das Gott für sie gemacht hat. Das sind die großen Dinge, die uns im Leben begegnen. Die meisten von uns haben in ihrem Leben nicht allzu viele davon zu bewältigen. Wir haben nur wenige persönliche Flugzeugabstürze, aber wir haben alle eine Menge Stress. Einige von Ihnen denken, oh, ich muss morgen wieder zur Arbeit. Andere fragen sich, wann hört dieser Typ endlich auf zu reden? Keine Sorge, ich habe noch 1 Minute und 27 Sekunden. Aber wahrscheinlich werde ich noch 2 weitere brauchen, ist das okay? So verwandeln Sie Distress in Eustress. Sehen Sie ihn als Geschenk. Betrachten Sie ihn als Geschenk. Und nein, Sie müssen sich wahrscheinlich nicht noch mehr Stress in Ihr Leben holen. Aber wenn Stress kommt, seien Sie ihm würdig. Sagen Sie sich, ich habe alles in mir, um mit dieser Situation klarzukommen. Und es wird so sein. Es ist doch seltsam, dass es keine Maschine auf dieser Welt gibt, die besser wird, je mehr man sie benutzt. Und doch wird der menschliche Körper immer besser, je mehr man ihn benutzt. Der menschliche Verstand wird immer besser, je mehr man ihn benutzt. Der menschliche Geist wird immer besser, je mehr man ihn benutzt. Sie wollen den Geist eines Menschen zerstören, machen Sie es dem Menschen bequem. Halten Sie den Stress aus seinem Leben heraus. Wir nennen das einen Faulpelz. Stellen Sie sich einen Sportler im Fitnessstudio vor. Er gehört zu einer Footballmannschaft und geht in den Raum, um Übungen zu machen, die er hasst. Er sieht zu seinem Trainer auf und sagt, hey, hey, diese Gewichte sind so schwer. Wie nennt man ihn? Einen Verlierer, oder? Nochmal, diese Gewichte sind schwer? Welcher Sportler, der ernsthaft Sport treibt, würde sagen, diese Gewichte sind schwer? Nein, der Sportler versucht, so viel zu heben, wie er kann. Es ist immer umgekehrt. Die Sportler nehmen zu viel Gewicht, bis sie sich verletzen. Stellen Sie sich einen Turner vor, der sagt, diese Dehnübung tut mir im Oberschenkel weh, ich mag sie nicht. Wird dieser Turner zu den Olympischen Spielen kommen? Ich glaube, wir würden sagen, wahrscheinlich nicht. Sie wollen Feuer und Flamme sein. Sie wollen Feuer und Flamme für ihr Leben sein. Sie wollen Feuer und Flamme für ihre Berufung sein, für Gott. Das Leben wie Feuer lebt von Hindernissen. Aber wenn Sie alles gegeben haben, wenn Sie alles rausgehauen haben, wenn Sie alles getan haben, was Sie konnten, wenn Sie Ihr Bestes gegeben haben und sich dann ausruhen, dann ist diese Ruhe es wirklich wert. Wir können es auch so sagen. Essen schmeckt am besten, wenn man Hunger hat. Eine Umarmung fühlt sich am besten an, wenn man einsam ist. Ein heißes Bad fühlt sich am besten an, wenn man friert. Und Ruhe fühlt sich am besten an, wenn die Füße müde sind. Hannah, meine Frau, sagt gerne als Scherz, warum soll man beten, wenn man sich Sorgen machen kann? Das ist die letzte lustige Sache, über die man nachdenken sollte. Vielleicht fühlen Sie sich gestresst, dann nehmen Sie sich einen Moment Zeit und atmen Sie durch. Holen Sie Luft, holen Sie tief Luft und sagen Sie einfach, Vater, ich gehöre zu dir. Gott, auch das ist dein Problem. Aber Vater, du hast mir alles gegeben, was ich brauche, um das zu schaffen. Und dann achten Sie auf die Kraft, die Sie haben, wenn Sie sich gemeinsam mit Gott in den Stress wagen. Sie sehen dann, was er tut und wie sich Ihr Leben verändert. Vater, aber Gott, wir geben dir unser Leben, unseren Stress, unsere Ängste, unsere Furcht, unseren Verrat, unsere Wut, unsere Unversöhnlichkeit, alles, was wir durchmachen, was uns das Leben schwer macht. Wir bitten dich, Vater, dass du uns formst und uns zu dem machst, zu dem du uns berufen hast. Wir lieben dich, wir danken dir. In Jesu Namen beten wir und alle sagen Amen.